Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Ich könnte dich jetzt in Markus-Lanz-Manier fragen, wo erreiche ich dich denn gerade? Aber ich weiß ja, dass du in den USA unterwegs bist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen verraten, was steht da auf dem Programm? Warum bist du in den Staaten?
Ja, gerne. Im September ist jeweils in San Francisco eine der wichtigsten Konferenzen für uns, wo Goldman Sachs etwa 150 sehr relevante Unternehmen eingeladen hat, wo wir sehr effizient Meetings haben können. Letztes Jahr hatten wir beispielsweise Grindr dort auf der Konferenz für uns entdeckt und dann sind dann in die Research gestartet. Und genau diese Konferenz ist jetzt wieder nächste Woche. Und vorher bin ich noch in New York, treffe dort viele andere Unternehmen, bei denen wir entweder schon investiert sind oder die wir uns gerade anschauen. Und ansonsten ist es auch jeweils gut, alle paar Monate hier zu sein, um einfach mit anderen Investoren zu sprechen, sich auszutauschen zum Markt und jeweils wieder mit frischen Insights dann nach Deutschland zurückzukehren.
Dann sprechen wir erstmal über ein Unternehmen, das wir schon alle kennen. Da bräuchte man keine Konferenz vielleicht dafür, nämlich Nvidia. Über die Zahlen müssen wir eigentlich nochmal ganz kurz sprechen. Wir hatten einen Umsatz im Quartal um 122% gesteigert auf 30 Milliarden Dollar. Das ist das fünfte Quartal in Folge mit mindestens einer Umsatzverdopplung. Der Markt war trotzdem nicht so recht zufrieden, kann man schon sagen. Und das ist auch deswegen ein bisschen gravierend, weil ja Nvidia nicht mehr nur der Tech- oder KI-Highflyer ist, sondern wirklich den ganzen Sektor beeinflusst oder sogar die ganze Börsenstimmung. Wie ist denn euer Fazit zu den Zahlen ausgefallen?
Also wir fanden die Zahlen von Nvidia jetzt eigentlich gar nicht schlecht, muss man sagen. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass schon vorher bekannt war, dass es eben Verzögerungen bei den Blackwell-Lieferungen gibt. Diese Umsätze kommen dann einfach in den späteren Quartalen. Dass sie es trotzdem nochmal geschafft haben, auch, ich sag mal, von Quartal wieder aufs nächste Quartal, ich glaube, den Umsatz um etwa 16% zu steigern, ist durchaus beeindruckend auf der Scale, wo sie sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich einfach sagen, ganz viel ist natürlich an Wachstum schon eingepreist bei Nvidia. Und gerade wenn ein Unternehmen dann jeweils so eine lange Serie hat von immer wieder neuen Superlativen, dann ist die Messlatte an der Stelle natürlich auch schon ganz schön hoch. Und insofern, fanden wir die Zahlen gut, dass der Markt jetzt, mit einem Minus drauf reagiert hat, ist jetzt aber auch nicht ungewöhnlich. Einfach, ne? Die Aktie war sehr gut gelaufen. Und für uns ist es ja so, wir hatten einfach insgesamt sehr viel Gewinne bei Nvidia mitgenommen. Die Position war ja mal ziemlich groß bei uns. Jetzt ist sie in den Fonds irgendwo so zwischen 1 und 2,5% typischerweise. Und das ist für uns jetzt gerade auch einfach so die angemessene Größenordnung, in der wir einfach dabei bleiben gerade und dann schauen, ob wir irgendwann eher nochmal nachlegen oder auch weitere Gewinne mitnehmen. Aber insofern würde ich sagen, jetzt gar nichts im Rahmen, gar nichts so allzu spektakuläres dort jetzt gerade passiert.
Wenn wir aber gerade darüber gesprochen haben, dass ihr da jetzt einige Konferenzen habt, auch in den USA, und da viele Unternehmen vertreten sind, wenn da jetzt Jensen Huang vor Ort wäre, der Chef von Nvidia, wenn du dem ein, zwei Fragen stellen könntest, was wären so die dringendsten Fragen, die du hättest an ihn gerade? Geht's da ums Geschäft? Geht's da um Schwierigkeiten? Kartellwächter haben sich jetzt geäußert, dass man da vielleicht einschreiten müsste. BlackRock hat sich kritisch geäußert zur Investitionswelle im KI-Bereich. Was wären so deine dringendsten Fragen gerade?
Also ich fände es natürlich am spannendsten, ob man von ihm irgendwann herauskitzeln kann, wann denn die nächste Generation von wirklich nochmals schlaueren KI-Modellen zu erwarten ist. Ich gehe davon aus, dass er da so vernetzt ist und so nah dran an den Entwicklungen, dass er dort eine gute Visibilität drauf haben müsste. Und das fände ich eigentlich noch viel spannender, als ihn jetzt direkt nach Nvidia-spezifischen Zahlen zu fragen.
Das haben wir gehört, bei euch ist die Aktie nicht mehr sehr stark vertreten in den Fonds. In der breiten Masse gilt sie aber ja immer noch als die KI-Aktie, als die bekannteste oder populärste zumindest, die man haben muss. Wie siehst du das? Gibt es da mittlerweile aber offenbar bessere Alternativen, wenn ihr Nvidia so runtergefahren habt?
Ja, Nvidia bleibt natürlich das zentrale oder der zentrale Schaufellieferant für KI. Das wird auch auf lange Zeit sich nicht ändern. Das ist einfach dann eine Frage der Unternehmensbewertung und dessen, was schon eingepreist ist. Wir haben ja schon seit längerer Zeit eigentlich gesagt, dass wir es spannend finden, in Unternehmen zu investieren, die vielleicht ganz stark von KI profitieren, die jetzt aber gar nicht so als KI Unternehmen bekannt sind. Und da zählt beispielsweise auch ein Nubank dazu, die sich ja auch durchaus sehr, sehr positiv entwickelt haben, auch wieder in den letzten Wochen und Monaten. Da zählt dann auch ein Duolingo für uns dazu. Und genau, generell versuchen wir natürlich immer jeweils, ich sag mal, früh bei Trends dabei zu sein oder auch mal einfach abseits, ich sag mal, der gerade gehypten Themen zu investieren. Da finde ich, kriegt man dann häufig noch die allerbesten Returns raus.
Und da sind wir genau bei dem Fokus unserer Ausgabe heute. Wir wollen so ein bisschen sprechen, ich sag mal, über Geheimtipps, über Aktien, die man nicht zwingend als gut laufend auf dem Schirm hat zurzeit, die vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten hatten zuletzt. Und da haben wir ein paar konkrete Beispiele auch rausgesucht, die wir gleich besprechen wollen, bevor wir aber die Unternehmen ansprechen. Jan, ganz kurz, es gibt ja eigentlich dieses schon ewig alte Börsensprichwort, never catch a falling knife. Und jetzt sagst du, Mensch, fangt es ruhig mal zwischendurch. Wie soll man sich denn da jetzt richtig verhalten und wie kann ich wirklich rausfinden, welches Messer ich fangen soll?
Also es war jetzt keine allgemeine Aufforderung an unsere Zuhörer hier, dass man gerade nach falling knives suchen soll, also nach Aktien, die sich da irgendwie im freien Fall befinden, weil an der Börsenweisheit, dass das häufig dann noch deutlich weiter runter geht, ist eben auch sehr viel dran. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man es eben schafft, bei Aktien, die eben ganz besonders stark gefallen sind, dort den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, dann ist natürlich auch die Chance damit, wirklich enorme Returns dann zu erzielen im Rebound, besonders groß. Das setzt aber voraus, dass man wirklich sich sehr gut auskennt bei diesen Aktien und sehr genau seine Hausaufgaben gemacht hat. Und genau das ist natürlich schwierig eigentlich, wenn man als Aktieninvestor vielleicht einfach nur nebenberuflich oder mit einem kleinen Zeiteinsatz dabei ist. Deswegen ist es gar nicht jetzt die ganz allgemeine Empfehlung, sondern eher die Empfehlung, wenn man sich dann mal sehr gut auskennt, wenn man eigene Thesen entwickelt hat und eigene Marktsichten hat, dann kann es sein, dass man eben mit Aktien, die müssen auch gar nicht immer stark gefallen sein, aber einfach die sehr außerhalb des Konsensus liegen, eigentlich die gerade vielleicht keiner spannend findet, damit dann besonders gute Returns erzielen kann. Oder aber, und da wäre beispielsweise dann, ich sag mal aus dem letzten Jahr das beste Beispiel, wenn Aktien gerade total aus dem Trend sind, weil jeder denkt, da gibt's gar nichts mehr zu holen, dann gibt's spannende Opportunities. Und da war beispielsweise letztes Jahr Carvana so ein Beispiel, wo irgendwo jeder dann dachte, ja, oder wo ganz viele Investoren eigentlich dachten, die wären bankrott. Die Aktie ist gefallen von $300 auf, ich glaube, im Tiefswert etwa $5. Wir sind, ich sag mal, auf dem Tiefpunkt, wo wir gekauft haben, war es, glaube ich, so $8. Und jetzt steht sie dann halt bei $150 oder in der Größenordnung von $150. Als dann nämlich klar wurde, die gehen nicht bankrott und eigentlich sind die sogar nach der Krise, die sie durchlaufen mussten, nach vielen Cost-Cuttings sehr, sehr stark daraus gekommen. Das sind natürlich so die Situationen, wenn man es dann schafft, zu diesem Zeitpunkt, wo eigentlich keiner die Aktie haben will, einzusteigen, dann kann man natürlich mal die besonderen Returns machen. Und so an der Börse ein 15x in 18 Monaten ist natürlich schon an der Stelle relativ selten. Man muss allerdings natürlich aufpassen, sind natürlich auch die riskanten Situationen, weil Carvana hätte auch pleite gehen können. Insofern sind das typischerweise auch die Positionen, die man dann nicht mit einer besonders großen Portfolio-Size eingeht, sondern eben eher als eine Beimischung. Aber auch dort mag es Ausnahmen geben, wenn man eben davon ausgeht, dass man ja einfach dort eine besonders spannende Upside hat und vielleicht das Risiko auch besser einschätzen kann als andere Marktteilnehmer.
Carvana, vielleicht ganz kurz. Ein US-Gebrauchtwagenhändler hatte einen Hype in der Corona-Pandemie, als viele Leute gebrauchte Autos haben wollten, um auch individuell reisen oder fahren zu können überhaupt. Danach ist der Kurs dann aber massiv eingebrochen, auch weil die Gebrauchtwagenpreise eben so rasant gefallen sind. Die Restwerte sind massiv gefallen und dann eben auch dazu gesorgt, dass die Firma ein großes Schuldenproblem bekommen hat. Das hast du gerade erwähnt. Und jetzt können natürlich Anleger sagen, ich glaube nicht, dass die pleite gehen. Die senken die Kosten. Aber das machen ja eigentlich alle Firmen dann als ersten Schritt in so einer Krise. Wie habt ihr denn genau erkannt, dass es wirklich klappt, dass man hier auf den grünen Zweig zurückkehren kann?
Naja, es gab eigentlich dort verschiedenste Beobachtungen. Zum einen müssen wir sagen, wir fanden Carvana eigentlich als Unternehmen schon immer ziemlich gut geführt. Es war wirklich beeindruckend, auch wie die sich im Wettbewerb durchgesetzt haben davor. Wir kannten das Unternehmen eben auch schon länger, waren schon länger mit dem Unternehmen im Dialog, hatten vielleicht deshalb, ich sag mal, eine andere Sicht schon auf das Unternehmen als der breite Markt. Dann muss man auch sagen, es gab einfach ziemlich viele Gerüchte um Carvana, auch negativer Natur, weil eben der Vater des Gründers eine Vergangenheit hatte, die durchaus seine Zweifel auf die Seriosität dort blicken lässt. Da muss man eigentlich sagen, es war eben der Vater des Gründers und nicht der Gründer selber. Und dann kann man sagen, in dem Aufwärtsmarkt ist es eben dem Gründer, aber auch der Familie gelungen, mehrere Milliarden quasi an Aktien zu verkaufen. Und die Gründer oder der Gründer war sehr committed, hat auch hat dann, als die Aktie gefallen ist, immer wieder selber auch nochmal Geld nachgeschossen. Und wenn man sich dann einfach überlegt hat, okay, der hatte tatsächlich es geschafft, dort sehr, sehr viel privates Vermögen aufzubauen. Und das war irgendwie sein, ich sag mal, sein Lebenswerk als Unternehmen, was er aufgebaut hat, mit eigentlich, wenn man durch diese Liquiditätskrise kommt, einer wirklich guten Zukunftsaussicht, dann fragt man sich ja schon, würde der das jetzt wirklich pleite gehen lassen, das Unternehmen? Und unser View war, eigentlich ist es ziemlich unwahrscheinlich. Und der Markt hatte es an der Stelle anders gesehen. Zudem haben wir uns natürlich irgendwo, ich sag mal, eng mit den Daten des Unternehmens vertraut gemacht, hatten dort eigentlich auch eine positive Sicht, dass es wahrscheinlich klappen müsste. Insofern letztlich ausschlaggebend war dann natürlich aber auch dieses Risk-Reward-Szenario, weil du konntest zwar einmal das Geld verlieren, was du dort einsetzt, nämlich dann, wenn die Aktie auf Null geht. Auf der anderen Seite war irgendwie klar, du kannst hier 10, 20, vielleicht auch 30x in den nächsten Jahren machen. Und das sind dann natürlich, ich sag mal, sehr asymmetrische Auszahlungsverhältnisse. Und wenn du davon dann ein paar bei dir im Portfolio hast, dann kannst du sagen, vielleicht fällt mal etwas aus. Aber bei den anderen, wo es gut geht, sicherst du dir eben wirklich spannende Returns mit. Und das war eben aus unserer Sicht sehr attraktiv. Und dann, glaube ich, kommt auch noch so ein bisschen Marktpsychologie dazu. Ich glaube, viele Investoren, gerade natürlich auch Investoren, die das Geld anderer Menschen verwalten, wollen nicht doof aussehen, indem sie diesen Titel own, der dann ein Risiko hat, bankrott zu gehen, gerade dann über den besonders kritischen Zeitraum des Jahresendes, weil jeder dann zum 31.12. sehen kann, dass man dieses Portfolio, Unternehmen im Portfolio hat. Und gerade zu diesem Zeitpunkt gab es eben dann auch nochmal einen massiven Abverkauf. Und das sind dann eigentlich keine, zumindest ganz finanziell rationalen Gründe. Und auch das kann wiederum eine Einstiegs-Opportunity an der Stelle dann mal geben.
Also viele kleine Puzzleteile, die dann ein gesamtes Bild hier ergeben haben.
Genau so ist es. Am Ende in diesen Situationen versucht man eben anhand vieler kleinerer Puzzleteile von irgendwo, ich sag mal, Wissen oder Einschätzungen an der Stelle dann sich sein Bild zu machen und wird sich dann entsprechend danach dann positionieren.
War das auch bei einer anderen Aktie der Fall? Ihr habt nämlich auch in China zugekauft. Da gab es auch Schwierigkeiten bei Lufax, ein Finanzunternehmen. Auch da seid ihr eingestiegen, als das Geschäft quasi am Boden lag. Erzähl doch gerne mal mehr über die Idee dahinter bei euch und wie es dann weiterging.
Mhm, genau, Lufax war ein ähnlicher oder ein anderer spannender Case. In dem Fall Lufax ist eine Tochter von, oder ich sag mal, eine Ausgründung mal von Ping An gewesen. Eigentlich so der, ich sag mal, der interessanteste und ein sehr großer, guter Versicherungskonzern in China. Lufax vergibt unter anderem Konsumenten und also Kredite an Konsumenten und an kleine Unternehmen in China. Das ist ein Geschäftsfeld, was wir über die letzten Jahre sehr, sehr gut kennengelernt haben, weil wir auch in viele Wettbewerber von Lufax investiert gewesen sind und weil man dadurch natürlich, indem man einfach mit diesem ganzen Markt spricht und nicht nur mit einem Unternehmen, einfach ein vielseitiges Bild bekommt, ja auch durch unseren Mann vor Ort in China, der sehr intensiv mit diesen Unternehmen, aber auch mit anderen Marktteilnehmern gesprochen hat. Da war es so, Lufax hat dann einfach in einem gewissen Zeitraum sich verkalkuliert, musste sehr, sehr viele Kreditausfälle in Kauf nehmen, ist deshalb von ziemlich profitabel auf ziemlich hohe Verluste gekommen an der Stelle. Und ich sag mal, der Markt war natürlich sowieso nicht bullisch auf Unternehmen in China. Das muss man natürlich sowieso dazu sagen, dass die Preise dort im Keller waren. Dann gab es nochmal diesen massiven Abverkauf in der Aktie. Und in Gesprächen mit unserem Analysten, der einfach sehr nah am Unternehmen dran war, sich das angeschaut hat, kam immer wieder auf, okay, die werden jetzt ein paar sehr schlechte Quartale haben und dann wird es aber die Recovery Opportunity an der Stelle geben. Es gab nämlich, muss dazu sagen, das Unternehmen hat in der Vergangenheit sehr hohe Gewinne gemacht. Die haben dadurch sehr viel Eigenkapital aufbauen können und es gab dann die Situation irgendwann, dass das Unternehmen etwa 10 Milliarden Dollar an Eigenkapital hatte. Die Aktie aber mit, ich glaube, weniger als 2 Milliarden Dollar Marktwert bewertet wurde. Und die Verluste waren jetzt nicht so gigantisch, dass dieses Eigenkapital schnell aufgezehrt werden würde. Insofern war es für uns eher eine Frage dessen, wann dreht der Markttrend oder wann ist dieses Missverhältnis zwischen Bewertung und dem, was eigentlich an Substanz da ist, groß genug. Und haben insofern einfach, ich sag mal, uns das ein paar Quartale angeschaut. Und als die Aktie dann irgendwann in der Richtung von, sie tradete bei etwa 2 Dollar, ich glaube, wir sind etwas früher angefangen, haben wir einzukaufen und haben dann einfach nach unten weiter eingekauft, als die Aktie eben auch noch fiel. Das heißt, das sogenannte fallende Messer. Wir fühlten uns aber, ich sag mal, mit dem Risk-Reward-Verhältnis sehr wohl. Wir hatten mit dem Management sprechen können, fanden auch, ich sag mal, sehr angenehm, dass sie eben da nichts beschönigt haben an der Stelle. Es hieß jetzt auch nicht, das nächste Quartal wird total toll oder sonst was. Wir haben wirklich gesagt, ja, es wird jetzt erstmal nochmal, ich sag mal, durchaus, wird nicht die schnelle Lösung geben, aber es wird die Lösung geben. Das Geschäft wird sich auch wieder umdrehen. Da wäre das Geschäft gut kann, dann ist eingeschätzt. Haben insofern die Aktie gekauft. Zu Zeitpunkt, da tradete sie unter 2 Dollar. Und der Markt erwartete einfach nochmal wieder sehr schlechte Zahlen. Die Zahlen waren auch sehr, sehr schlecht nochmal, die rauskamen. Aber das war irgendwie von uns eingepreist. Und das Erfreuliche an der Situation, das war auch, ich sag mal, für uns noch eine positive Überraschung, war, dass zusätzlich zu den Dividenden, zu den regelmäßigen Dividenden, die sie weiterhin ausgeschüttet haben, weil sie ein cashstarkes Unternehmen war, das Unternehmen dann, als die Aktie bei irgendwo 2 Dollar tradete, eine Sonderdividende von 2,40 Dollar angekündigt hat. Und allein diese Sonderdividende, die über dem Wert der Aktie damals lag, war dann natürlich, die auch ausgezahlt wurde, war dann natürlich ein sehr erfreuliches Ereignis, was dann den, ich sag mal, diesen Case direkt ins Positive gedreht hat. Und insofern auch das ein schöner Case, wo sich eben gezeigt hat, dass manchmal in Situationen zu investieren, wo sich kein anderer traut oder wo es einfach, ich sag mal, sehr, sehr out of Konsensus liegt. Warum sollte man in irgendwie ein chinesisches Unternehmen investieren, was gerade Verluste macht, in einem Markt, der auch noch als schwierig angesehen wird? Man sollte eben dann investieren, wenn vielleicht die Aktie so günstig geworden ist, dass alle diese Gründe zwar bestehen bleiben, aber dass das Verhältnis von Chance zu Risiko einfach sehr, sehr attraktiv geworden ist. Und insofern war das ein weiterer schöner Case, der sich dann für unsere Anleger ausgezahlt hat.
Das ist natürlich eine Art Jackpot schon fast, wenn man dann eine Dividende kriegt, die höher ist als der Kurs. Wir hatten ja auch in der China-Folge schon mal drüber gesprochen, dass sowas ja immer wieder mal als Sondersituation vorkommt in China. Fällt mir gerade ein, so ganz praktisch, wie läuft das eigentlich mit dem Dividendenabschlag in so einem Fall?
Also der Kurs springt natürlich sofort in dem Moment, wo diese Dividende angekündigt wird. Der Kurs ist dann irgendwo von, also ich müsste es jetzt nachgucken, aber der Kurs ist dann irgendwie von 2 Dollar auf 4,60 Dollar oder sowas gesprungen in dem Moment, wo das verkündet wurde. Und wenn die Dividende dann ausgezahlt wird, dann wird natürlich der Kurs, dann fällt natürlich in dem Moment der Kurs dann wieder. aber im Endeffekt, ne, fällt er dann vielleicht auf 2,40 Dollar oder sowas und du hast gleichzeitig noch 2,40 Dollar Dividende bekommen. Und insofern, also gibt es dort auch dann die ganz normalen Verhältnisse, aber der Kurs springt natürlich gigantisch in dem Moment, wo diese Dividende verkündet wurde, mit der dann niemand gerechnet hat an der Stelle.
Also spannende Sondersituation auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja bei China-Aktien immer wieder immer noch sehr viele Firmen, die auch sehr günstig bewertet werden, auch wegen des politischen Risikos natürlich in China. Seid ihr immer noch in China investiert oder unterwegs? Sucht ihr da noch weiter nach Kandidaten gerade?
Genau, wir sind weiterhin in China investiert, jeweils in kleinen Allokationen, aber jeweils immer auf der Suche nach diesen ganz besonders speziellen Opportunities, wo einfach bei allen gegebenen Risiken das Verhältnis der Chance zum Risiko einfach besonders attraktiv ist. Und da, genau, gibt es auch gerade wieder ein paar Unternehmen, wo wir sehr intensiv unsere Research gerade machen.
Und da kannst du uns aber noch nichts verraten wahrscheinlich.
Da warte ich drauf, bis wir uns dann voll positioniert haben, beziehungsweise da können wir vielleicht in einem halben Jahr oder in 9 Monaten oder vielleicht auch schon mal in 3 dann nochmal drüber sprechen.
Dann frage ich da nochmal nach. Vielleicht kannst du uns ja mehr verraten zu HelloFresh. Das war nämlich der nächste Case. War auch ein großer Corona-Profiteur, kann jetzt aber dieses erhoffte Wachstum nicht mehr liefern. Es gab eine Gewinnwarnung im letzten November, dann nochmal eine in diesem Frühjahr. Und wenn man sich den Chart anschaut vom All-Time-High, ist die Aktie immer noch mehr als 90% im Minus. Ihr seid ja, glaube ich, im Frühjahr, kurz nach dem letzten Absturz, nach der Gewinnwarnung, irgendwann müsste das gewesen sein, eingestiegen in die Aktie. Was hat euch überzeugt?
Also zunächst mal ist ja so, wir waren ja schon bei HelloFresh investiert seit, ich sag mal, kurz vor der Pandemie, muss man sagen. Kannten das Unternehmen natürlich irgendwo aus der Historie ganz gut. Und vor der Pandemie eingestiegen, haben dann, ich sag mal, massiv gekauft, als die Pandemie kam, in Erwartung der zusätzlichen Nachfrage, die sich ergeben hat, und waren dann irgendwann bei steigenden Kursen und höheren Bewertungen dann auch komplett ausgestiegen. Wir haben dann irgendwann, und das war noch in kleinerer Position, schon vor diesem März-Absturz, haben eine kleine Position aufgebaut, aber ich sag mal, das war unter 1% oder sowas. Und als dann der dramatische Absturz im März kam, dann haben wir angefangen, die Aktie wieder zu kaufen, weil wir weiterhin, und der Markt, warum kam dieser große Absturz, war einfach, dass letzten Endes mehrfach hintereinander die Zahlen nicht geliefert werden konnten, die der Markt erwartete. Und die Aktie war dann, ich sag mal, im Tief war sie, ich glaube, um mehr als 95% gefallen. Man muss dazu sagen, dass tatsächlich das Geschäft schlechter lief als erwartet, wo es verschiedene Faktoren sicherlich gab, die dazu beigetragen haben. Das hat natürlich einen Kursfall und auch einen Kursabsturz gerechtfertigt, aber aus unserer Sicht eben nicht in diesem Maße. Weil wenn man sich dann anguckt, dass, ich sag mal, HelloFresh weiterhin der absolute Marktführer weltweit ist in seinen Märkten, insbesondere natürlich bei Meal Kits, womit sie gestartet sind, aber dann auch ein sehr, sehr interessantes weiteres Geschäft aufgebaut hat, bei quasi Fertiggerichten, wo sie, ich sag mal, vor einigen Jahren erst mit einer kleinen Übernahme gestartet sind, wo im Laufe dieses Jahres man auch auf etwa 2 Milliarden Dollar Umsatz schon kommen wird, bei dann eben auch, ich sag mal, einer kleinen positiven Marge, aber wo auch erwartbar ist, dass sie sich in den nächsten Jahren deutlich steigern wird. Wir sind im Tiefpunkt gefallen auf irgendwo ein Enterprise Value von etwa 700 Millionen Euro. Das Unternehmen besitzt Net Cash von etwa 200 Millionen, wenn man Verbindlichkeiten abrechnet. Es wird selbst in diesem schlechten Jahr, was wir haben und was ja auch noch läuft, erwartet, dass HelloFresh irgendwo in Richtung etwa 350 Millionen Adjusted EBITDA machen wird. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahren deutlich steigern wird und sich dann eben auch in einem sehr attraktiven Free Cashflow und attraktiven Gewinnen äußern wird. Und da muss man einfach sagen, der Markt ist extrem negativ geworden. Es gab sehr, sehr viele sehr frustrierte Investoren, die einfach dann ihre Stücke auf den Markt geschmissen haben. Und wir fanden das einfach an irgendeinem Zeitpunkt übertrieben und haben dann eben, ich sag mal, im Tiefpunkt auch bei Kursen unter 4,50 Euro zukaufen können. Jetzt, ich sag mal, aktuell steht die Aktie irgendwo so zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro pendelt sie sich gerade ein. Das heißt, ich sag mal, liegen damit auch derzeit zumindest schon ganz, ganz solide im Plus mit unserem Engagement und gehen davon aus, dass, ich sag mal, in den nächsten 6 bis 12 Monaten, wenn sich das Geschäft nicht nur stabilisiert hat, sondern auch wieder in einen attraktiven Wachstumspfad kommt, gerade auch mit neuen zusätzlichen Geschäften, die aus unserer Datenlage eigentlich ganz erfreulich anlaufen, dann gehen wir davon aus, dass es auch hier einer der Cases ist, wo eben es sich gelohnt hat, wahrscheinlich, wenn man dann mal nach reiflicher Research, die wir gemacht haben, ins in Anführungsstrichen fallende Messer gegriffen hat. Und genau, das der Case läuft jetzt noch und da gibt es sicherlich auch noch viel, was da passieren kann in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Aber zumindest glauben wir, dass es dort ein sehr, sehr attraktives Risk-Reward gibt. Und deswegen haben wir dort quasi auch gegen den Konsensus, der weiterhin seine Aktien auf den Markt geworfen hat. Ich glaube, Bailey Gifford hat irgendwie allein 15 Millionen Aktien verkauft in den letzten Monaten. Genau, haben wir dort gesagt, wir halten dagegen und ja, bin ganz gespannt, dann, wenn wir in 6 oder 12 Monaten oder 18 Monaten sprechen, wie es dann ausgegangen ist.
Ich auch. Ich bin ja auch ein Fan von deutschen Aktien. Deswegen würde ich hier gerne nochmal auf dieses Fertigessen-Angebot nochmal drauf eingehen. Bei der Vorlage der Quartalszahlen im August hat das Management nämlich gesagt, dass ja in weniger als 4 Jahren das Fertiggerichtangebot ums 20-fache gewachsen ist. HelloFresh sagt auch, die Sparte ist jetzt größer und profitabler, als der gesamte Konzern vor der Pandemie war. Glaubst du, dass solche Details schon der ganze Markt erfasst hat? Muss man vielleicht das Geschäft von HelloFresh nochmal ganz neu bewerten, dieses Plattformgeschäft quasi?
Ich denke auch, dass der Markt einfach noch sehr auf die Meal Kits und die dort erstmal kurzfristig negative Entwicklungen fokussiert war. Vor allen Dingen muss man an der Stelle sagen, der Markt hat, glaube ich, auch teilweise nicht verstanden, dass du bei Meal Kits einen sehr, sehr hohen Churn hast zu Beginn. Das heißt, du akquirierst 100 Kunden und von den Kunden sind dann irgendwo nach einem Jahr 70 oder 80 verschwunden. Auch danach verschwinden noch mal ein paar, aber es gibt dann einfach Kohorten, die sehr sticky sind. Die Kunden bleiben für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Und mit diesen Kunden, die dann durchaus auch viel dafür ausgeben, die dort, ja, ich sag mal, sehr loyale Kunden sind, mit diesen verdienst du dann dein Geld. Und das hat, glaube ich, einfach, es gibt dort einfach, glaube ich, noch viele Missverständnisse, die sich erst klären, wenn man dort einfach mal tiefer in die Datenlage guckt. Und da gehen wir davon aus, dass, ja, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht, bis der Markt das dann auch ähnlich sieht, wie wir es gerade sehen.
Dann warten wir auch hier weiter ab. Jetzt haben wir schon einige riskante Cases hier im Aktienbereich auch besprochen. Wir haben nochmal das fallende Messer, um das nochmal kurz zu erwähnen. Wem das jetzt immer noch zu langweilig war, für den haben wir vielleicht auch noch im Kryptosektor noch die ein oder andere Theorie, oder? Da reden wir ja oft über Bitcoin und auch Ethereum hier im Podcast. Aber du hast auch da eine Idee, die nicht so in der ersten Reihe steht.
Also ich glaube, im Kryptomarkt kann man natürlich ganz viele Ideen finden, die nicht so in der ersten Reihe stehen und die allermeisten davon sind wahrscheinlich dann keine guten Ideen. Das haben wir auch hier betont. Man gehen ja wirklich davon aus, dass 99,9% all dieser Kryptoassets, die dort gerade insbesondere angepriesen werden, also je mehr sie angepriesen werden, desto mehr sollte man dort auch Skepsis wahren lassen, an der Stelle wahrscheinlich auf Null fallen werden. Trotzdem lohnt es sich aus unserer Sicht auch dort, out of Konsensus zu gehen mit eigenen Sichtweisen und findet man dann vielleicht Opportunities, die eben was Krypto angeht ein sehr, sehr explosives Upside-Potenzial haben. Ein Kryptowert, den wir beispielsweise in unseren Fonds leider nicht kaufen dürfen, aber wo ich sage, da sehe ich einfach persönlich eine potenziell sehr, sehr hohe Upside, weil ich glaube, dass es dort einen echten Use Case und einen echten Need gibt, der auch sehr, sehr groß sein könnte. Und die These, ich sag mal, ist auch nicht neu, die verfolge ich schon seit vielen Jahren, ist der Kryptowert Monero, das ist der Ticker XMR. Und anders als Bitcoin, Bitcoin, wenn ich dir einen Bitcoin schicke, dann ist es im Grunde genommen ja für jedermann im Rahmen des Block Explorers auf alle Zeiten nachverfolgbar. Und meine Sichtweise ist, dass eigentlich zumindest bestimmte Formen des Geldes Privacy benötigen, weil einfach nicht jeder möchte, dass man sehen kann, mit wem man finanzielle Beziehungen unterhält. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, möchte ich auch nicht, dass jeder sehen kann, wer sind eigentlich meine ganzen Lieferanten hier, was zahle ich denen, zu welchen Preisen kaufe ich dort ein. Also diese finanzielle Transparenz möchte man beispielsweise seinem Wettbewerb nicht geben. Oder man möchte vielleicht sich irgendwelche Sachen kaufen, von denen man nicht möchte, dass jedermann weiß, was man dort gerade gekauft hat, dann glauben wir, dass es einen Bedarf gibt für eine tatsächliche Cash-Form des Geldes. Also Bitcoin an der Stelle ist einfach nicht Cash, weil Cash ist nicht nachvollziehbar, von wem es zu wem geht. Bei Monero ist es tatsächlich so, dass es eben nicht nachvollziehbar ist, wer hat von wem irgendwo etwas gekauft. Und ich gehe davon aus, dass es eben für echtes Cash, gerade natürlich auch, wenn wir in eine Welt kommen, wo die Privacy der Bürger vom Staat vielleicht noch stärker, ich sag mal, beschränkt wird, beispielsweise, weil auch Central Bank Digital Money komplett verfolgt werden kann an der Stelle, was natürlich für statistische Zwecke große Vorteile an der Stelle hat und was auch vielleicht für ganz viele Transaktionen dann in Ordnung ist oder für viele Bürger in Ordnung ist, glauben wir eben, dass es diesen Need für Privacy wahrscheinlich bei vielen Bürgern gibt. Gerade der Deutsche ist natürlich auch tendenziell jemand, der Cash sehr, sehr gerne mag. Und wir sind ja auch eins der Länder, wo Kreditkartenzahlungen beispielsweise viel weniger die Norm sind als in anderen Ländern. Und wir gehen davon aus, dass es diesen Cash-Bedarf eben auch in der digitalen Welt geben wird. So, und jetzt gibt es an der Stelle, ich sag mal, seit Jahren eine Reihe von Privacy-Coins. Und als ich mich mit dieser These gefangen habe zu beschäftigen, da gab es wahrscheinlich 5 oder 6 ernsthafte potenzielle Wettbewerber, die diese These hätten ausfüllen können. Inzwischen ist es so, nach 5, 6 Jahren gibt es eigentlich dort nur noch einen Coin, der sich mit jetzt 10 Jahren Track Record eigentlich in der Usage oder wenn man mal auf Reddit nachliest, wer hat eigentlich tatsächlich eine aktive, auch intrinsisch motivierte Community von Followern sich durchgesetzt hat. Und das ist dann an der Stelle Monero. Früher waren nochmal Wettbewerber Zcash und es gab auch Dash, die auch alle eine ähnliche These hatten. Aber man muss einfach sagen, in der Usage und in allen, was man sich an Daten dort angucken kann, sind die einfach inzwischen nicht mehr relevant. Und Monero hat dort eben 10 Jahre Track Record inzwischen. Auch noch technisch, ich sag mal, diverse andere Gründe, die fürs sprechen. Insofern ist es einigermaßen wahrscheinlich, dass wenn eben sich digitales Cash durchsetzt oder zumindest gibt es eine zweistelligen Prozentzahl an Wahrscheinlichkeit, wenn sich das so durchsetzt, dann wird es wahrscheinlich Monero sein aus unserer Beobachtung an der Stelle. So, und wenn man dann mal auf die Market Cap schaut, die Market Cap liegt bei etwa 3 Milliarden Euro, was jetzt zwar kein kleiner Wert ist, wenn man sich aber überlegt, wie hoch ist jeweils die Geldmenge in verschiedenen Ökonomien. Und wenn man irgendwo denkt, es gibt eine Cash-Ökonomie, wie groß ist die, wie viel Prozent der Bürger bevorzugen es eigentlich Cash zu nutzen. Wenn man das einfach mal weiter spinnt, dann kommt man dazu, dass es sehr realistische mögliche Cases gibt, wo man eben mit einem Investment in Monero es schaffen kann, innerhalb von einem Zeitraum von vielleicht 5 bis 15 oder 20 Jahren 1000x und plus zu machen. Und ich kenne einfach nicht viele andere Investment Opportunities, wo es eine derartige Upside gibt. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt ganz, ganz viele Gründe, die dagegen sprechen, was dort alles passieren könnte. Insofern ist es auch ein Investment, was ganz easy auf Null gehen kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich auch irgendwo ein sehr solider zweistelliger Prozentsatz. Im Rahmen eines Portfolios derartige Investments mit so einer Asymmetrie zu halten, halte ich jedoch für ziemlich spannend. Wenn man sich jetzt mal den Kursverlauf anguckt, dann muss man sagen, zu Anfang des Jahres gab es einen großen Absturz bei Monero. Dort ging es dann, ich glaube, mal 40-50% runter. Das war nämlich, als dann Binance Monero delistet hat. Warum machen sie das? Das macht man eigentlich nur an der Stelle, wenn es irgendwo Druck von Regulatoren gibt oder so, das zu delisten. Man darf davon ausgehen, digitales Cash hat natürlich nicht nur Vorteile, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Nachteile und sehr, sehr viele fragwürdige Verwendungszwecke an der Stelle, die man sich eigentlich nicht wünscht, dass es sie gibt, die es aber einfach mit Cash, also mit Bargeld eben auch gibt. Insofern hat man dort wahrscheinlich alle Vorteile und alle Schattenseiten von echtem Bargeld. Und insofern, es ist damit zu rechnen, dass weitere Börsen das delisten müssen an der Stelle. Die Beschaffung, wo kauft man das eigentlich, wo kann man es noch kaufen, wird einerseits komplexer, andererseits gibt es eben die dezentralen Börsen, auf denen man einkaufen kann. Und insofern, es bleibt eine komplexe Investmentthese und sie ist auch keine, die wahrscheinlich sehr, sehr viele verfolgen, aber es ist eben genau einer dieser Cases, wo man out of Konsensus ist, etwas tut, was nicht alle machen, und das ist eben dann auch einer der Cases, wo man, wenn es aufgeht, dann eben auch mit einer besonderen Upside an der Stelle belohnt werden kann.
Ist ja ganz spannend, weil als das Thema Bitcoin auch hier in den Medien immer größer wurde, vor jetzt ja schon einigen Jahren, da war das ja immer der große Vorwurf. Alles ist so anonym, man kann gar nicht mehr nachvollziehen, wohin das ganze Geld fließt. Aber es war ja schon immer so, dass sobald einmal die Berührung mit der echten Welt war von Bitcoin, konntest du genau nachvollziehen, von welchem Wallet zu welchem Wallet ging das Geld. Man konnte ja immer schon den Geldfluss genau nachsehen. Eigentlich ist es interessant, dass bis heute es noch kein etabliertes Cash-System gibt, oder?
Ja, ich denke, am Ende sind das natürlich Themen. Privacy ist ja auch etwas, wo es, ich sag mal, gerade unter, würde ich sagen, technisch sehr versierten Nutzern häufig sehr viel Sorge um Privacy gibt, aber wo die breite Masse der Bevölkerung einfach, muss man auch sagen, keine großen Gedanken darum verschwendet und natürlich auch sehr, sehr viel an Privacy im Internet, an Themen auch in sozialen Netzwerken oder so geteilt werden. Insofern ist, glaube ich, einfach eine These, die länger braucht an der Stelle, um sich zu entfalten. Bitcoin hat natürlich grundsätzlich eine mögliche Teilanonymität oder sowas. Alle Zahlungen können gesehen werden, aber es kann nicht immer gesehen werden oder zumindest nicht ganz einfach gesehen werden, wer schickt da eigentlich wem was. Mit viel Nachforschung und Tools, die es dort gibt, geht es aber dann eben meistens doch. Bitcoin hat irgendwie vielleicht eine kleine Anonymität oder eine Teilanonymität, die aber dann wahrscheinlich von der großen Masse der Nutzer vollkommen überschätzt wird an der Stelle.
Würde ich abschließend noch ganz gerne mal darauf hinkommen, dass wir ja sehr riskante Cases heute angesprochen haben. Als Privatanleger, wie sollte man das abbilden? Wenn ich jetzt sage, Mensch, so ein HelloFresh-Case interessiert mich oder so ein Monero-Case versuche ich auch mal abzubilden. Sollte man eher kleine Positionen auf so riskantere Wetten eingehen oder wenn man selber überzeugt ist, dann durchaus auch mehr wetten, oder wie ist da so die Empfehlung?
Also ich glaube, das sind alles Cases, bei denen man sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Gerade natürlich auch als Privatanleger und gerade natürlich auch ohne eigene Research dann dort gemacht zu haben. Und insofern, glaube ich, ist es vielleicht eher, geht's hier eher darum, sich grundsätzlich damit zu beschäftigen, dass diese Out-of-Consensus-Themen natürlich häufig, wenn sie denn aufgehen, die spannendste Upside haben. Aber man eben auch vorsichtig sein muss, weil gerade dort die Risiken häufig eben besonders groß sind. Das heißt, wenn man sich dort engagieren will, dann ist es eher in aller Regel mit kleinen Anteilen des eigenen Portfolios. Und würde ich dort niemandem raten, sich mit ganz besonders großen Summen zu engagieren. die einem sehr, sehr wehtun würden, wenn man Geld verliert, weil gerade diese Cases, einige davon auch das absolute Potenzial haben, dann mal auf Null zu fallen. Und insofern, genau, ist dort sicherlich die Dosis entscheidend, aber auch das Wissen, was man dann eben um diese Cases hat. Und ich sag mal, ja, es sind wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich, man kann ganz viele Out-of-Konsensus-Themen investieren und bei vielen sind die dann aber auch zu Recht Out-of-Konsensus. Insofern ist es kein Selbstzweck, dass man etwas macht, was alle anderen doof finden, sondern man braucht eine starke eigene These eigentlich, wenn man sich dort eben gegen die Masse stellt. Und ja, insofern, so sollte man es, glaube ich, an der Stelle auch betrachten und sollte dort vorsichtig walten lassen, weil bei manchen dieser Cases wird es auch so sein, dass sie aufgehen, aber dass sie, bevor sie aufgehen, nochmal massiv fallen werden. Und gerade dann wäre es natürlich schade, wenn man sich dann zu groß engagiert hat und diese Position nicht durchhalten kann und gerade dann verkauft, wenn es vielleicht nochmal günstiger geworden ist.
Also sehr riskante Cases, deswegen immer einen Verlust mit einplanen ermöglichen, aber es kann natürlich auch der Kick fürs Depot sein. Von daher vielen Dank, Jan, für deine Einschätzung mal wieder diese Woche.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörer, habt ihr Themenwünsche, habt ihr Kritik, Hinweise, Fragen oder auch Feedback, schickt uns gerne eine E-Mail an beckers-betz@financeforward.com. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es schon gesehen habt, bei mir ging es lange nicht, jetzt aber auch in meiner App, denn bei Spotify könnt ihr diese Folge auch direkt kommentieren, dann können wir euch auch sogar antworten. Also haltet euch nicht zurück und hinterlasst uns dann auch gleich eine positive Bewertung gerne und abonniert uns, damit ihr auch die nächste Folge sofort wieder hören könnt. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.